Willkommen, hallo, herein bei Micha und Steffi, wie schön hier zu sein. Ein kleiner Moment, der die Welt kurz anhält. Unsere Audiokolumne so fein, ein Lächeln im Klang, ein Schluck Sonnenschein. Bleib kurz stehen, hör gut hin. Willkommen bei Resonanz und Replik.
Hallo zusammen, hier ist wieder Resonanz und Replik, eure kleine Audiokolumne mit der charmanten
Steffi
und mit mir, ich bin Micha. Hallo zusammen.
Hallo auch von mir.
Steffi, heute haben wir mal wieder einen Podcast, der uns durchaus auch in die Politik entführt. Um welches Format geht es denn?
Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir einen Spiegel-Podcast haben und heißt Spitzengespräch. Ich musste kurz überlegen.
Also ich glaube tatsächlich, wir hatten schon mal irgendwas vom Spiegel, aber die Redaktion hat geschlampt und deswegen müssen wir die Info leider nach.
Naja, also tatsächlich, wenn du so willst, hatten wir schon mal eine Koproduktion vom Spiegel und der Standard und das ist das Inside Austria Format. Das ist eine Koproduktion, genau. Aber diesmal geht es um ein reines Spiegelformat, moderiert von Markus Feldenkirchen, dem doch bekannten Hauptstadtjournalisten. Bekannt aus Film und Fernsehen, hätte ich fast gesagt. Also zumindest von Auftritten, unter anderem in Polit-Talkshows wie Maybrit Illner oder Markus Lanz. Und natürlich schreibt er sehr viel für den Spiegel und ist eigentlich multimedial unterwegs. Macht auch den Presseclub zum Beispiel bei Apofika. Ist sehr rührig und aktiv. Du hast diesen Podcast mitgebracht. Worum geht es denn in diesem Format im Spitzengespräch?
Ja, es ist ein Interview-Podcast, den es auch mit Video gibt. Schon immer dann beim Spiegel, aber auch regulär zum Hören. Da vergibt man sich auch aus meiner Sicht eigentlich nichts, weil die wenigen Punkte, wo irgendwie ein visuelles Medium noch gut wäre, die kannst du an einer Hand irgendwie abzählen, über 3 Podcast-Folgen verteilt. Deswegen finde ich, man kann den sehr gut hören und er hat immer interessante Gäste.
Ja? Kann ich direkt was dazu sagen? Also die Episode, die wir heute besprechen wollen, die ich auch gehört habe zur Vorbereitung, da hat mir in der Theorie schon das Bild ab und zu gefehlt, weil es werden Sachen gezeigt. Dann sagen sie, was gezeigt wird und dann kann ich wieder damit relaten. Aber teilweise überlegt noch der Gast, bevor er dann kommentiert, was er da sieht und das einordnet.
Ja, im Gegensatz zu dir hat mich das eher weniger gestört. Man muss sagen, zu diesem Podcast, manchmal gibt es dann auch so Streitgespräche, wo quasi Leute mit verschiedenen Positionen irgendwie eingeladen werden. Ne? Also beispielsweise ein Spitzengespräch zum Thema Milliardenvermögen. Und da war damals Wolfgang Krupp, der bekannte Unternehmer.
Mit dem Affen.
Genau, mit dem Affen.
Trigema-Chef.
Frühere Trigema-Chef eingeladen. Von den Linken Janine Wissler. Und von der CDU Christoph Ploß.
Früherer CDU-Landeschef und hinterher eigentlich kann man fast sagen nur noch Witzfigur. Ja, also die CDU in Hamburg hat den ja dann auch abgesägt in seiner Eigenschaft als Landeschef.
Ist das nicht dieser, wie war da der Fachausdruck, dieser HVV-Gast?
Ja, aber in dem Fall ging es nicht um HVV. Also die HVV-Gäste sind ja dafür da, dass wenn man mal akut jemanden braucht, ob es jemanden gibt, der aus Hamburg vielleicht anreisen kann, aber in dem Fall war kein anderer bereit, auch zu kommen. Also das ist jetzt Zufall, dass der Ploß dann nur per HVV dann ins Studio konnte. Der wäre überall hingegangen, weil er dankbar ist für jeden, der ihm mediale Aufmerksamkeit schenkt.
Also jenseits von Herrn Ploß finde ich dieses Format hörenswert. Gesehen habe ich es nicht. Wenn man auf die Seite des Spiegel geht, kann man sich allerdings dann die Videos auch leicht angucken und sicherlich werden die auch über verschiedene andere Kanäle ausgespielt. Am Ende des Tages ist es ein Podcast, der von meiner Meinung nach von der Erfahrung und auch der Seriosität und sauberen Vorbereitungen lebt von Markus Feldenkirchen und natürlich auch, dass er die Möglichkeit hat, mit seinem eigenen Namen, auch mit der Marke der Spiegel, an Leute auch ranzukommen, mit denen ausführlich zu sprechen, die halt nicht überall auftauchen. Die bekannteste Figur da in letzter Zeit war mit Sicherheit Angela Merkel, viel besprochener Auftritt in der Hauptstadt vor 1700 Leuten.
Wollte ich gerade sagen, das war ja mit Publikum, ansonsten ist er ja immer im Studio.
Genau, also das war mit Publikum, aber er geht halt auch in Kontroversen irgendwie rein, ne? Also wenn es um den Israel-Gaza-Krieg geht, da war dann die Nahost-Expertin Nathalie Amiri und der Chefredakteur der Jüdischen Allgemeinen Philipp Heimann-Engel, die da miteinander diskutiert haben. Von dieser Kontroversität lebt das Format durchaus auch. Mhm. Aber es lebt eben auch stark davon, dass interessante Gäste eingeladen werden. Und wir haben uns ja hier einen Podcast rausgesucht, den wir gezielt besprochen haben, auf meinen Wunsch hin, weil da jemand zu Gast kommt, den man ansonsten in den öffentlichen Debatten eher selten hört. Und zwar den Historiker Christopher Clark.
Ich wollte aus der Gegenwart heraus. Ich fühlte mich als Gefangene in der Gegenwart sozusagen.
Das in der australischen.
In der australischen Gegenwart. Und ich bin in einem Vorort von Sydney. Es ist sehr wohlhabend, angenehm. Da sind überall Schwimmen. Bäder und schöne Bäume und, und immer dieses so ein
gutes Wetter.
Nachmittags dieses so von den Wasserspringen, sagen wir Rasenspringern, nicht? Und die Zikaden und so weiter. Und man hat das Gefühl, hier hat die Geschichte nie stattgefunden, hier wird die Zukunft nie kommen, es wird immer so sein, wie es jetzt ist. Und dann, und ich dachte, ja, ich will raus, ich will dorthin, wo die Geschichte geschehen ist und wo man sie noch so richtig spüren kann.
Kanntest du denn Christopher Clark?
Klar kenne ich Christopher Clark schon viele, viele Jahre. Bekannt auch vor allem, einerseits hat er diese Deutschland-Saga gemacht, ne? Ich glaube fürs ZDF. Und er hat ja, war das nicht sogar im Kontext Terra X? Also es lief doch immer auf diesem Terra X-Sendeplatz, zumindest sonntags um 19.30 Uhr. Ja, sehr sympathischer Mann, muss ich sagen. Also er hat ja diesen, er ist ja Australier, aber was ich lange nicht wusste, er hat diesen leicht British Accent sozusagen in seinem Deutsch und hat eine ganz entspannte, freundliche Art, auch Sachen zu erzählen und zu erklären. Und deshalb hatte ich mich durchaus gefreut, als du den vorgeschlagen hattest, diesen Podcast.
Ja, und er ist ja wirklich auch ein Spitzenforscher in seinem Metier. Also Professor in Cambridge ist es, glaube ich, das wird jetzt mit Sicherheit nicht jeder. Und er hat so eine charmante intellektuellen Art, auch so komplexe Sachverhalte ruhig und sachlich darzulegen. Und er ist ja in Deutschland vor mehr als 10 Jahren bekannt geworden, bevor die Deutschland-Saga kam und er quasi die deutsche Geschichte erklärt hat im ZDF, hatte er ja ein Buch veröffentlicht zum Thema, wer ist eigentlich verantwortlich gewesen für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Und er hat sich entgegen der in Deutschland vorherrschenden These hat er halt gesagt, das war jetzt nicht nur das damalige Deutsche Reich.
Ja, interessant ist ja, dass ihm das erste Mal aufgefallen ist, noch als Schüler in Australien.
Ja.
Er erzählt sogar, dass er im Geschichtsbuch eine Timeline gesehen hat.
Da hat der Schullehrer uns gesagt, also das läge an den Deutschen, der war ein begeisterter Fischer, also Franz Fischer-Fan und sagte, die Deutschen haben diesen Krieg ausgelöst und man müsse nur die 5 deutschen Provokationen nennen, wenn man einen Aufsatz da schreiben will, da könnte man den Ausbruch des Krieges gut erklären. Und dann zeigten sie uns eine Zeitlinie, mit den verschiedenen wichtigen Daten, nicht? Und vor allem den Gesamtmobilisierungsbefehlen. Und da ist mir aufgefallen, dass der erste Mobilisierungsbefehl in Russland ist. Die Russen die Ersten sind, die eine allgemeine Mobilisierung herausrufen. Und ich habe das dem Lehrer dann, ich habe dem Lehrer gesagt, also wenn dem so sei, nicht? Wieso sind es die Russen, die als Erste mobilisieren? Und er hat gesagt, das war eine tolle Antwort. Er sagte, die Russen mussten zuerst mobilisieren, weil sie langsamer waren.
Ach so, na klar.
Er hat da die Inkonsistenzen quasi gesehen und betrachtet eben in diesem Stil auch den weiteren Verlauf der Weltgeschichte. Ne? Mhm. Es gibt ja unter anderem in dem Podcast eine Szene dann so ein bisschen hinten raus, wo es um die Zeit jetzt nach 1989 geht und wie muss man heute mit Russland umgehen. Und dann ist natürlich richtig, dass so ein riesiges Land wie Russland als Atommacht ist einfach ein Fakt, den man nicht ignorieren kann auf der Landkarte. Mhm. Aber ich fand es auch gut, wenn mal jemand sagt, naja, der Sieg ist ein schlechter Lehrer und deswegen war halt auch vieles, was der sogenannte Westen nach 1989 gemacht hat, nicht gut, weil man nicht genug nachgedacht hat, wie man sich auf die ganz neue Welt irgendwie vorbereitet. Es fällt hier zwar nicht der viel zitierte Spruch vom Ende der Geschichte. Das war ja ein anderer Historiker-Kollege von Christopher Clark. Aber das passt einfach alles hier gut ins Bild. Und ich finde, der Podcast lebt stark davon, dass er so sachlich auf die aktuelle Weltlage blickt und dabei aber auch nicht den Mut verliert. Das wird halt ganz sachlich erklärt, wie aus seiner Sicht sich die heutige Situation darstellt. Man muss dazu sagen, der Podcast stammt aus dem November. Mhm. Also seitdem ist ja noch mal einiges passiert. Aber ich bin der Meinung, dass die Kernthesen hier nach wie vor stimmen.
Und er hat nicht wirklich an Aktualität eingebüßt. Also es war zu dem Zeitpunkt, Sie sprechen ja auch viel über den Russland-Ukraine-Krieg. Und zu dem Zeitpunkt hatten gerade die Amerikaner verkündet, dass es quasi ein 28-Punkte-Plan gibt, wo sie dann ja auch gesagt haben, dass das ja quasi die Wunschliste der Russen war und so, dass es zu dem Zeitpunkt dann aktuell, dass es mal wieder versucht wird, irgendwie seitens Trump eine sogenannte Lösung herbeizubringen. Und das diskutieren sie ja auch. Und in dem Zusammenhang finde ich auch interessant, dass Markus Feldenkirchen diskutiert mit ihm, wer ist eine historische Figur.
Ja, ist total super.
Das finde ich sehr interessant. Also bei manchen Leuten ist es klar, also er fängt an mit Helmut Kohl. Ist Helmut Kohl, würde er ihn als historische Figur, also wirklich aus Perspektive des Wissenschaftlers und in der eigentlichen Bedeutung. Er fängt mit Helmut Kohl an, er landet bei Angela Merkel. Interessant, auch Boris Johnson. Verschiedene Politiker gehen sie da durch, bis hin zu Friedrich Merz, wo Clark natürlich sagt, so, ne, der ist jetzt noch nicht lange am Amt, da müssen wir erstmal schauen, in welche Richtung das geht und die Art und Weise, wie er begründet und betrachtet und das auf so dann doch unverkopfte Art und Weise dafür, dass er so ein hochdekorierter, renommierter Professor auch ist. So, ich finde, er hat eine sehr angenehme Art zu erklären, zu erzählen und sehr nachvollziehbar und nahbar das zu machen.
Ja, das finde ich auch. Und abseits vom Ukraine-Krieg und wie da eine Lösung aussehen könnte, ne, dass die schmerzhaft sein müsse für beide Seiten, geht er eben auch nochmal darauf ein, beziehungsweise Markus Feldenkirchen fragt gezielt nach, wie es denn sein kann, dass ein Australier den Deutschen Deutschland erklärt hat. Und zwar jenseits jetzt von diesem viel diskutierten Weltkriegsbuch.
Die Schlafwandler.
Genau, von dem Buch Die Schlafwandler, genau. Und dann ist ja seine These hier, also von Christopher Clark, naja, wir haben halt in Australien denselben Akzent, es gibt da kein Niederbayerisch, es gibt kein Hessisch, finde ich auch total putzig, wie er da Hessisch ausspricht. Wir sind eine Insel, ein Kontinent, ein Land. Europa sei halt Spannung, Konflikt, Meinungsunterschiede und
auch Kulturunterschiede.
Ja, auch Kulturunterschiede und eben halt auch schon innerhalb von Deutschland, ne? Dass eben also der...
Aber du hast jetzt, also du verlierst jetzt gerade so ein bisschen den Bogen oder den roten Faden. Also du bist darauf gekommen, dass er als Australier
genau.
Deutschland erklärt. Also eigentlich ist die Geschichte ja auch ein bisschen anders.
Ja, erzähl.
Also eigentlich müssen wir noch zwei Schritte zurückgehen. Es ging darum, dass Angela Merkel bezogen auf ihre Russlandpolitik quasi ein Buch von Christopher Clark, Die Schlafwandler, nämlich als Referenz genommen hat. Und sagt, das Buch hätte sie sehr nachdenklich gemacht und hätte sie zur zurückhaltenden, man kann es auch besonderen Art im Umgang mit Russland, dass sie es darauf so ein bisschen zurückführt. Und er hat ja sehr viel Kritik auch geerntet für dieses Buch. Also man hat ihm ja auch den Vorwurf gemacht, dass aufgrund seines Buches Angela Merkel eine Russlandpolitik betrieben hat, die jetzt im Nachgang als schädlich bezeichnet wird oder eingestuft wird. Und er hat quasi so eine Art Shitstorm dafür abgekriegt. Und dann fragt ihn Markus Feldenkirchen, glauben Sie, dass wenn ein Deutscher dieses Buch geschrieben hätte, dass das nicht noch heftiger geworden wäre in der Kritik? Und dann sagt er, ja, das glaubt er schon, ne?
Ja,
und das wäre ja fast Vaterlandsverrat sozusagen gewesen, dann das Buch, wenn das ein Deutscher auch noch geschrieben hätte.
Ja, ist interessant, weil wieso Vaterlandsverrat? Das kann es ja dann auch nur in Deutschland geben mit dem deutschen Geschichtsbewusstsein. Und konkret geht es ja hier eigentlich um eine Einordnung durch den Historiker Fritz Fischer aus Sicht von Christopher Clark zu einer Orthodoxie geworden ist bei den deutschen Historikern und Forschern. Und dass man quasi gar keine Schuld mehr abgeben wollte an beispielsweise Österreich, die ja da auch eine große Rolle gespielt haben, als Österreich-Ungarn und so. Ja. Und wohlgemerkt, liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden hier nicht vom Zweiten Weltkrieg. Wir reden
genau, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, weil der Fokus von Clark ist ja eigentlich der Erste Weltkrieg. Und da zieht er ja auch Parallelen zur aktuellen Situation auch.
Genau das ist die Situation. Interessant fand ich auch nochmal den kleinen Hinweis, dass Australien auch schon im Ersten Weltkrieg gekämpft hat.
Mein Onkel Jim, der auf dem Lande wohnte, so im Norden von New South Wales, und er war im Ersten Weltkrieg gewesen. Er hat in Frankreich gekämpft gegen die Deutschen. Und ich habe ihn ich wusste von ihm. Meine Mutter hat es mir erzählt, dass in seinem Bein auch noch Stücke deutschen Schrapnells, also Stücke von einer deutschen Granate, in seinem Bein so herumwanderten. Dass sie nicht still geblieben sind, sondern dass sie sich ständig ab und zu würde so ein Stück sich emporarbeiten und dann auf der Oberfläche der Haut dann rausgeschnitten werden müssen. Und so habe ich an einem Weihnachten insbesondere ständig seine Beine angestarrt, in der Hoffnung, dass ein Stück deutscher Granatsplitter sich dann zeigen würde, bis meine Mutter gesagt hat, also bitte tu das nicht, es ist unhöflich.
Wenn ich mich nicht ganz täusche, war es tatsächlich ein gewisser Winston Churchill, der auch zum größten Verlust von australischen Soldaten im Ersten Weltkrieg beigetragen hat durch Fehlentscheidungen im Mittelmeerraum. Mhm. Da sind viele Leute gestorben, weil der spätere britische Premier da falsche Entscheidungen getroffen hat. Das ist natürlich retrospektiv dann immer leicht zu sagen. Ist einfach interessant, wie sich dieser Podcast entfaltet und wie es dann auch darum geht, in was für einer Zeit wir heute leben. Eine Zeit, von der Christopher Clark sagt, man könne erleben, wie Geschichte sich entfaltet. Mhm. Ja, ohne dass er das natürlich jetzt schon konkret bewerten kann oder sonst irgendwas, fairerweise.
Ja, also Feldenkirchen versucht ihn ja zu fragen, ne, wie Historiker in, ich weiß nicht, 100 Jahren oder wann hat er es gesagt? Ich weiß nicht mehr, Zeit. Also wie Historiker in der Zukunft wohl die jetzige Zeit betrachten werden. Und er war sich eigentlich nur einig, Christopher Clark, dass es jetzt eine Art Wendezeit ist, eine Umbruchzeit. In welche Richtung es sich umbrechen wird und mit welchen Konsequenzen, darauf wollte er sich nicht festlegen oder sagt er auch ganz klar, kann ich nicht sagen.
Ja, und das ist natürlich auch absolut richtig. Mhm. Dramatisch für uns, die wir in dieser Zeit leben, ist ja gerade dieser Fakt, dass man es eben noch nicht einordnen kann, dass es noch keine neuen Gewissheiten gibt und die alten nicht mehr gelten.
Ja, aber weil es ongoing ist, ne? Es ist noch ein Prozess. Was ich auch schön fand, war dieser Exkurs von Feldenkirchen, Christopher Clark noch so ein bisschen zu seiner Biografie zu befragen. Das fand ich sehr interessant. Also, dass der auch in Berlin studiert hat, beispielsweise an der Humboldt. Mhm. An der Freien Universität.
Aber an der Freien,
ja. Ja, genau. Und dass er oft halt in den Osten rübergefahren ist und so. Und der ja auch Geschichte quasi live erlebt hat, als es noch ein geteiltes Deutschland war und sowas. Ne? Und dieser Exkurs in seine Jugend, bisschen in seine Studienzeit, wie er dann hierher gekommen ist, finde ich auch sehr interessant. Also wie fasziniert er auch von Europa war. Und
aber auch dieser Exkurs dann oder dieser Hinweis nochmal zu sagen, dass ihm das nie gefallen hat, wenn Geschichte und geschichtliche Einschätzungen getragen werden von der moralischen Empörung.
Ja. So,
dem Motto, ein Staat ist nur böse und alle sind böse, mhm. Die daher kommen. Und natürlich haben dann die anderen irgendwie nicht wirtschaftliche oder sonstige Interessen, sondern eine moralische Position, eine moralische Überhöhung. Das ist sicherlich auch immer interessant, wenn man auf Geschichte blickt, da zu versuchen, das sauber einzuordnen. Ich meine, er lobt ja dann auch die Deutschen für ihr Geschichtsbewusstsein, weist auch nochmal auf die Lernkurve hin, die Australien selbst gemacht
sehr spät.
Hat. Ja, weil man sich ja eigentlich als junger Kontinent sieht und das ja auch nur sehen konnte, weil man die Aborigines, die Natives in Australien komplett ausgeblendet hat lange Zeit.
Ja, und gesagt hat, wir sind ein junges Land mit nur 200-jähriger Geschichte.
Ja, ja.
Vorher gab's nichts. Ja.
Gut, sagen ja die USA auch schon vor Trump und da würde ja dasselbe gelten tatsächlich. Hast du denn noch andere Spitzengespräche gehört?
Ja, immer wieder mal, zumal wir auch wir haben ja das Spiegel-Abo und dann auch in der App wird das ja auch immer sehr prominent platziert und manchmal klicke ich mich dann rein, beziehungsweise switche dann tatsächlich, weil ich selten Lust habe, mir sowas anzuschauen, dann auf die Podcast-Version im Podcast-Player meines Vertrauens. Also tatsächlich habe ich zuletzt einfach aus voyeuristischer Neugier, muss man sagen, das Spitzengespräch mit Dieter Nuhr gehört.
Mhm.
Und
wer ist Dieter Nuhr?
der Stand-up-Comedian, der mal früher als George Clooney der deutschen Comedy-Kabarett-Szene tituliert wurde. Wer auch immer auf diese Idee gekommen ist, aber okay. Nur im ersten ARD, Antagonist von Jan Böhmermann. Keine Ahnung, man kann den eigentlich kennen. Dafür, also auch so während der Corona-Zeit und sowas, ist er ja auch nicht positiv aufgefallen, lass mich so sagen. Also ich sag mal, per se, aus meiner Perspektive eher ein unsympathischer Typ.
Mhm.
Umso mehr hat mich das interessiert, einmal reinzuhören. Und ich hatte eine ganz andere Erwartung, weil ich viel über nur auch eher dann gelesenerweise mitbekomme. Und war dann doch ein bisschen überrascht, wie nur sich da gegeben hat und aufgetreten ist. Also so ganz wider meine Erwartungen. Als stiller, fast introvertierter Typ, der auch selbst von sich sagt, dass er eigentlich eher schüchtern ist und so. Er kann auch eine perfekte Rolle gespielt haben, ich weiß es nicht. Aber so hat er sich auch verkauft, so hat er sich auch präsentiert. Und es war so ein bisschen anders, als wie wenn ich Ausschnitte mitkriege von seiner Bühnenshow. So. Fand ich nicht uninteressant. Ja, ich hatte mal eine Folge, ich weiß gar nicht, wer da noch mit dabei war, aber die war auch sehr hitzig. Lass mich nicht lügen, ich glaube, es war Kubicki und Katharina Dröge.
Aha.
Von den Grünen. Und da ging es eigentlich, das war so um den Kontext rum, als es um Koalitionsverhandlungen ging und die Union dringend angewiesen war auf die Unterstützung von den Grünen, damit das alles überhaupt noch was wird mit der Kanzlerwahl und so. Und wie Merz bekanntermaßen auch mit den Grünen umgegangen ist und einfach vorausgesetzt hat, dass die eh mitstimmen werden und wie das Ganze gelaufen ist. Da waren mehrere Leute drin und das fand ich auch ein sehr hitziges, spannendes Gespräch, ja.
Ja, interessant. Mir haben es ja hier bisher eher die Einzelpodcasts, die Einzelinterview-Podcasts angetan und ich habe mich jetzt hier mehr auf die Frauen konzentriert. Ich hatte mir die Sendung angehört mit der mittlerweile verstorbenen Margot Friedländer. Der kann man natürlich immer zuhören. Auch jetzt bald ist ja wieder der Gedenktag anlässlich der Befreiung von Auschwitz. Und sie ist ja letztes Jahr gestorben und damit die letzte Zeitzeugin oder eine der letzten Zeitzeugin, aber ich glaube zum Schluss halt die klarste noch wahrnehmbare Stimme in Deutschland von den wenigen, die überhaupt noch leben. Sie ist ja mit über 100 Jahren verstorben und spricht in diesem Podcast noch ganz klar. Und der Markus Feldenkirchen beweist ja auch als Interviewer, finde ich, viel Fingerspitzengefühl, wie er nachfragt, wie er kleine Ergänzungen nochmal reinschiebt, auch teilweise, dass es jeder nachvollziehen kann, von den Nachgeborenen auch. Also ist für mich eine absolute Hörempfehlung.
Das war der Moment, wo es mir klar war, was geschehen ist. Wir werden noch vieles Schlimmeres erwarten.
Einer Ihrer Schicksalstage, wenn ich das so sagen darf, ist der 20. Januar 1943. Sie haben am Morgen noch die Nachtschicht bei der Zwangsarbeit in der Deuterfabrik beendet. Was ist dann passiert?
Ich habe bereits nicht mehr zu Hause gewohnt. Mutti hat gesagt, komme am Mittag, wir besprechen, denn wir wollten an diesem Tag am Abend aus Berlin flüchten.
Margot Friedländer war natürlich auch eine absolut besondere Person mit der Kraft, bis zuletzt auch mit über 100 Jahren noch an Schulen zu gehen, da Aufklärung zu betreiben. Ja, und was ich mir noch angehört habe, war der Auftritt von Angela Merkel. Viel kritisiert. Auf alle Fälle auch total hörenswert, ja, wie er mit ihr umgeht, wie die sich so ein bisschen auch einen Schlagabtausch tatsächlich liefern, fand ich sehr gut. In Summe finde ich es ein sehr angenehmes Format, wo auch die einzelnen Episoden dann wenig bis gar keine Aussagekraft verlieren durch Aktualität. Sicherlich vielleicht mal die tagesaktuellen Diskussionssendungen da in größere Runde, wenn es da um was Tagesaktuelles geht. Aber wenn es so diese Gäste und Gästinnen sind, die einfach so im Einzelinterview kommen, finde ich, kann man das auch im Nachhinein noch gut hören. Und ich mag den Markus Feldenkirchen auch einfach mit seiner Art, die ja auch keine ist, dass sich jemand jetzt über andere erhebt oder irgendwie lustig macht.
Nö, er ist nicht verdächtig, polemisch zu sein oder so.
Ja, danke für dieses Wort der Polemik, genau. Also er hat ja auch dieses berühmte Buch geschrieben seinerzeit, als er den Wahlkampf von Martin Schulz begleitet hat. was ja auch einfach nicht nur die Höhen, sondern vor allem auch die sehr tiefen Tiefen im Politbetrieb beschreibt auf so vielen Ebenen. Für mich auch dieser Podcast dann eine Empfehlung. Ja, hört vielleicht mal selbst rein, wie es euch gefällt. Schreibt uns, folgt uns über die bekannten Kanäle und hört gerne nächste Woche wieder rein. Danke fürs Zuhören.
Tschüss.
Willkommen, hallo, herein. Bei Micha und Steffi, wie schön hier zu sein. Ein kleiner Moment, der die Welt kurz anhält. Unsere Audiokolumne, so fein. Ein Lächeln im Klang, ein Schluck Sonnenschein. Bleib kurz stehen, hör gut hin. Willkommen bei Resonanz und